Ein ganz herzliches Willkommen auch dir, Dieter. Du bist heute extra zusammen mit deinem Sohn Jos Oellinger angereist. Schön, dass du da bist. Der Dieter hält uns nachher die Predigt. Dieter Schmid aus Oellinger, die meisten werden ihn kennen. Ein ganz besonderer Gruß auch an die Geburtstagskinder dieser Woche. Es ist zum einen der Martin Mangold, sitzt hinter der Technik. Herzlichen Glückwunsch. Und der Markus Meyer, der weilt, glaube ich, derzeit im Urlaub, wenn ich es richtig weiß. Wir beginnen mit dem Lob Gottes in zwei Liedern. Der Samuel und sein Team, schön nett ist die ganze Familie Schmid, ist echt nett, Mama und Kinder, singen und wir dürfen mitloben. Allerdings nicht ganz so, wie es der Paul Gerhardt in seinem Lied schreibt, ich singe dir mit Herz und Mund, sondern in dieser besonderen Situation muss unser Mund leider verschlossen bleiben, aber das Herz darf trotzdem mitsingen. Dass ich gerade reise, dass man mitsingt, finde ich. Also ich vergesse es manchmal fast. Und dann habe ich jetzt gerade noch gedacht, steht jetzt halt auf meinem Zettel. Also mir ist sowohl die Freude als auch der Dank ziemlich abhanden gekommen die letzte Woche und Monate. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt habe ich gerade gedacht, ja, das eine bedingt vielleicht auch das andere. Wenn ich dankbarer wäre, käme vielleicht auch mehr Freude wieder in mein Herz. Aber dieses Jahr ist halt schon so viel gewesen, wo man sich darauf gefreut hat und abgesagt. Sei das Urlaub, sei das Hochzeit der Tochter und so weiter. Einfach traurig. Ich habe schon seit einem Vierteljahr meinen Vater nicht mehr in den Arm genommen. Und ich finde es einfach, der hätte jetzt gerne ergänzt, wie ich das Wort sage, wie ich sage, ich finde es einfach schlimm. Aber trotz allem, ich habe mich, wo ich jetzt spiele und singe, höre, habe echt gefreut, dass ihr das jetzt genau die Lieder heute rausgesucht habt. Und ich möchte mir es auch zu Herzen nehmen, dass ich. Weil es gibt immer noch genug Grund zum Denken und zur Freude. Das Leben geht weiter und es wird auch wieder anders werden. Gott sei Dank, muss ich da dazu sagen. Jetzt habe ich heute zwei Gegenstände mitgebracht. Es gibt ein Bild dazu. Ich zeige es euch auch live, aber ich denke, man kann es von hinten nicht sehen und auch nicht lesen, was draufsteht. Also meine Familie, der David, der auch jetzt zu meiner Familie gehört und die Musiker sind jetzt mal ausgeschlossen. Was hat das mit dem heutigen Thema zu tun? Hat jemand eine Idee?
Müller.
Also es ist eine Marke, Eigenmarke vom Drogeriemarkt Müller, das stimmt, ja. Genau, das stimmt schon mal. Aber das hat mit dem heutigen Thema noch nichts zu tun. Super. Jochen war zuerst, gell? 3-1, 3-Einigkeit, genau. Super, da steht 3-1. Um das geht es heute, also unter anderem hauptsächlich um die 3-Einigkeit Gottes. Jetzt habe ich festgestellt, diese Dinger 3-1, das gibt es nur für Männer. Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem vorderen Regal gestanden bin. Ich habe dann festgestellt, dass es wahrscheinlich bei anderen Frauen ist, so wie bei mir. Man braucht fürs Gesicht ein extra Cremle, für die Haare extra Shampoo und für den Körper auch. Jetzt Männer sind da nicht so anspruchsvoll, die nehmen halt ein Dinger für alles. Ja, und du kriegst es nachher von mir. Das andere Palti von meinem Mann, der muss sich auch waschen. Also, 3-1. Heute ist ja der erste Sonntag nach Pfingsten und der Sonntag ist im Kirchenjahr benannt Trinitatis, dem Gedenken der Dreieinigkeit Gottes gewidmet. Da bin ich gespannt, was du da nachher dazu sagst. Ich finde, es ist kein einfacher Text oder ja, nicht einfach zum Auslegen. Und da ist ja aber auch noch ein bisschen was drumherum, gell, um den Vers. Und im Namen von dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, feiern wir heute miteinander unseren Gottesdienst. Und ich täte noch mit uns beten. Und wer kann und möchte, darf gern dazu aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen wieder uns aufgeweckt hast für den Tag. Dass wir heute und auch in der kommenden Woche wissen dürfen, du bist da, Du hältst uns und alles, was uns umtreibt und was uns erwartet. Danke, dass du immer noch derselbe Gott bist, der du immer warst und dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann und darf. Danke, dass du uns trotz widriger Umstände und mancher Traurigkeit, dass es uns ja trotzdem in unserem reichen Deutschland so gut geht. Bei allem, was in der Welt gerade passiert, ist es einfach ein Trost zu wissen, dass du da bist und versprochen hast, ich bin bei euch bis ins Ende der Welt. Das gilt nicht bloß für uns, sondern auch für all unsere Nächste, die in Angst, Armut, Krankheit und Verfolgung leben müssen. Lass sie doch ganz besonders deine Nähe und deine Stärke spüren. Gib du Kraft zum Tragen. Danke für deine Gegenwart jetzt. Wir können uns sicher sein, dass du unter uns bist. Bitte segne uns unseren Gottesdienst und segne auch der Dieter als dein Diener, der uns jetzt dein Wort verkündigt. Amen. So, jetzt gibt es nochmal ein Lied und dann dürfen wir auf Predigt hören.
Es war gerade noch ein Notschrei nach einem Glas Wasser. Ich merke gerade, es liegt vielleicht an der Aufregung oder an der Freude, euch wieder zu sehen, dass ihr ein bisschen belegt hin hier bin. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder da bin. Am Anfang habe ich gedacht, oh, wie viel Leute kommen, 5 oder 6, weil das Stil hat nach wenig ausgesehen, aber ihr seht jetzt richtig nach viel aus und ich freue mich, dass ich hier bin. Und übrigens muss man euch auch mal sehr danken in Bühlenhausen. Ihr seid eine der Speerspitzen im Bezirk, was geistliche Arbeit angeht und man hat euch sehr viel zu verdanken durch eure tollen Veranstaltungen, die ihr immer wieder auch durchführt, Jugendfreizeit und so weiter. Und da kommt auch schon, ja, ich danke sehr herzlich. Ja, wir haben eigentlich das schwierigste Thema überhaupt, oder eins der schwierigsten Themen überhaupt in der Bibel, nämlich die Trinität Gottes. Und ich muss euch sagen, ich selber weiß auch nicht ganz genau, wie das alles so funktioniert und wie man sich das vorstellen muss. Und da habe ich natürlich andere Leute auch zu Rate gezogen, viel gelesen, viel gehört. Und denen ist es ähnlich gegangen wie mir. So richtig erklären kann man das nicht, die Trinität Gottes. Dass ein Gott ist, Monotheismus, aber drei Personen. Wie soll man sich das vorstellen? Es gibt 2 Alleinstellungsmerkmale im christlichen Glauben. Das ist erstens mal das Kreuzesgeschehen. Jesus Christus ist gestorben für uns und auferstanden. Und dann die Dreieinigkeit Gottes. Das liegt auf verschiedenen Ebenen. Zunächst mal hängt aber doch auch zusammen. Und da möchte ich ganz zum Schluss drauf kommen, wie die Dreieinigkeit Gottes und das Kreuzesgeschehen zusammengehören und zusammenkommen. Warum liegen die auf unterschiedlichen Ebenen? Man kann Kreuz und Auferstehung zeitlich datieren. Raum und Zeit hatte stattgefunden, die Kreuzigung, 30 nach Christus, sagt man ungefähr, und hier in Raum und Zeit, nämlich in Palästina oder in Israel. Dreieinigkeit ist unfassbar, gab es immer schon, nicht datierbar, nicht erklärbar. Mit beidem tun sich sehr viele Menschen schwer, mit dem Kreuzesgeschehen und mit der Trinität. Auch Christen tun sich sehr schwer. Wie verträgt sich ein Gottglaube mit dem, dass Gott plötzlich aus 3 Personen bestehen soll? Ja, und so wird die Trinität auch abgelehnt, weltweit, vom Islam zum Beispiel oder auch vom Judentum und, glaube ich, von allen Weltanschauungen, die uns so begegnen. Der Vernunft ist die Dreieinigkeit nicht zugänglich. Ja, und die Leute sagen, jetzt muss ich an Gott glauben. Und auch noch an die Trinität, das ist ja völlig über meinen Verstand. Das ist ein relativ theoretisches Thema. Trinität könnte man meinen, aber hat für mich einen sehr, sehr praktischen Bezug gehabt in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ich bin zum Glauben gekommen mit 13 Jahren und habe dann mal mit dem Bulldog meine Dode besucht. Dode sagt was, die ist nicht tot gewesen, sondern meine Patentante. Bin mit 15 oder 16 mit dem Traktor von Oellingen nach Leibheim gefahren. Ich sehe mich heute noch auf dem Bulldog sitzen. Bulldog ist abgestellt und meine Tante, meine Tode, war Zeugin Jehovas. Und die sagt zu mir, du wirst doch nicht zu Jesus bete. Das geht doch gar nicht. Das ist doch der Erzengel Michael, der Werkmeister, der erste Geschaffene. Und das hat mich total durcheinander gebracht. Und dann bin ich ganz pragmatisch vorgegangen. Ich habe daheim zu Gott gebetet, habe gesagt, jetzt bete eine Weile nur noch zu Gott, dem Vater. Bis mir das richtig klar ist. Mir hat es schon Sorge und Angst gemacht, plötzlich jemand anzubeten und möglicherweise Gotteslästerung zu begehen. Und habe mich dann informiert und habe dann auch wieder den Zugang zu Jesus Christus gefunden. Also es ist nicht nur eine Theorie. Es ist aber ziemlich schwierig und unanschaulich. Du hast es vorher gebracht mit 3 in 1. Ja? Da gibt es verschiedene Bilder, die man benutzen kann. Ein ganz gängiges neben dem Duschding ist Wasser, ist H2O, irgendeine chemische Verbindung, Molekül, hat aber 3 Aggregatzustände, fest, flüssig und gasförmig. Das Beispiel hängt aber auch ein bisschen, weil Wasser kann entweder nur fest sein oder nur flüssig oder nur gasförmig. Also es gibt kein gasförmiges Eis. Aber immerhin mal ein erster Näherungsversuch und ein ganz tolles, kleine Geschichte, 4 Zeilen lang lese ich euch vor, das hat mich auch angesprochen, erklärt natürlich auch nicht alles. Jemand wandert bei nächtlicher Dunkelheit übers Land. In der Ferne sieht er ein Licht. Beim näheren Draufzugehen erkennt er 3 Lichter. Es sind 3 Fenster in einem Haus. Als er in das Haus geht, erkennt er nur eine Lampe, die das Licht durch die 3 Fenster warf. Fand ich auch hochinteressant, einfach um das ein bisschen bildlich zu machen. Aber alles hinkt so. Welche Argumente haben denn meine Verwandten eingebracht gegen die Trinität Gottes? Erstens, meine Cousine war da auch sehr stark drin. Die ist Vertreterin, eine gute Verkäuferin und das hat sie, glaube ich, auch gelernt in ihrem Dienst als Zeugin Jehova. Erstens, die Trinität ist unlogisch. 1 plus 1 plus 1 gibt 1. Also Dieter, ich bitte dich, das geht doch gar nicht. Ist doch unvernünftig. Aber was passiert denn, wenn wir sagen, es ist unvernünftig, es kann so nicht sein, wenn wir unsere Vernunft über die Schrift stellen, was passiert dann? Dann ist plötzlich Gott nicht mehr Gott, sondern unsere Vernunft. Müssen wir uns wirklich den Glauben so zusammenbasteln oder gibt es nur das, was wir uns auch in unserer Logik vorstellen können, was vernünftig ist? Ein klares Nein. Martin Luther hat gesagt, es ist Gott, der uns im Griff hat, nicht wir sind es, die Gott im Griff haben. Dann gibt es viele Dinge, die wir glauben und mit denen wir leben. Mein Handy habe ich da hinten. Mein Handy arbeitet mit der Quantentheorie und es ist etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ihr kennt vielleicht den Professor Alexander Kekulé, der kommt in letzter Zeit immer wieder im Fernsehen, der ist nämlich Virologe. Der hat im Jahr 2000 zum 100. Jubiläum der Quantenphysik einen Artikel, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, veröffentlicht. Da möchte ich euch auch ein paar Zeilen vorlesen. Atomare Teilchen können an 2 Orten zugleich sein, sich über unendlich lange Entfernungen wie telepathisch beeinflussen oder parallel als Welle und als Teilchen existieren. Bisher hat kein Physiker ernsthaft behauptet, die Quantentheorie ganz zu verstehen. Was man nicht verstehen kann, daran muss man glauben. Wie in der Religion, so in der Physik. Im Vergleich zu den schwer verdaulichen Parallelwelten der Quantentheorie sind die christlichen Lehren wie die Einheit von Vater und Sohn oder die Wunder Jesu wahre Schonkost für die Glaubenskraft. Also es ist viel einfacher, an die Trinität zu glauben, als an die Quantentheorie. Aber jeder von euch benutzt sie täglich, jeder, der ein Handy in der Hand hat. Und da schließt sich natürlich für mich echt die Frage auch an, wer ist für euch Gott? Ist Gott jemand, der in meine Vorstellungswelt hineinpassen muss? Der so sein muss, wie ich es denke, wie es meiner Logik entspricht, wie es mein Weltbild entspricht? Ja, das kann man doch heute so nicht mehr sehen. Ist ein bisschen arg eng, dass Gott sowas sagen kann. wer ist in Wirklichkeit mein Gott oder lasse ich den Gott der Bibel Gott sein? Das war also der erste Einwand, unlogisch. Es ist logisch und doch unlogisch oder unlogisch und doch logisch, weil ich meine Logik Gott unterstelle. Das zweite, das Wort Trinität, Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Ich hätte mir das eigentlich auch vorstellen können bei dem, was der Paulus immer so geschrieben hat, dass er mal so, sagen wir mal, Einleitung vom Römerbrief mal so ein, zwei Kapitel richtig raushaut und uns das erklärt, was Dreieinigkeit ist. Hat er nicht gemacht, aber ist eigentlich auch kein Argument gegen die Dreieinigkeit. Warum? Weil es viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen, obwohl es so eine dicke Bibel gibt. Ja, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ist eigentlich ein Engel abgefallen und ist der Satan geworden? Warum gibt es das Böse? Warum hat es Gott nicht verhindert? Warum müssen Leute sterben, weil sie gar nichts dafür können? Zum Beispiel, weil ein Tsunami passiert oder ein Erdbeben. Kann ich alles nicht verstehen. Und trotzdem wissen wir, dass Gott alles in seiner Hand hat und hinterfragen nicht gleich Gott und seine Schrift und das, was er uns zu sagen hat. Ja, und dann gibt es einige Bibelstellen, die scheinbar sehr schwierig sind, um an einen dreieinigen Gott zu glauben. Ein ganz heißes Eisen lese ich euch vor. Sehr schwierig. Matthäus 24, 34 fortfolgende. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel am Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also Jesus weiß gar nicht alles. Wie kann der dann Gott sein? Wie können wir an einen glauben und beten, der gar nicht alles weiß? Wie kann man sich das vorstellen? Was sagt uns die Bibel dazu? Man muss Jesus nicht nur als wahren Gott sich vorstellen, sondern auch als wahren Mensch. So, wie wir es im Glaubensbekenntnis auch sagen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ein wahrer Mensch hat auch, Jesus als wahrer Mensch hat auch nur menschliches Wissen, weil sonst ist er kein wahrer Mensch mehr. Jesus ist also ganz normal wie jeder andere Mensch auf die Welt gekommen, hat eine Windel gebraucht, hat lernen müssen und er hat eine Lehre gemacht bei seinem Vater als Schreiner oder als Zimmermann und er hätte natürlich als Gott sagen müssen, du Vater, du bist ein bisschen arg primitiv dran, du hast so Balken ganz aufwendig bearbeitet, ich weiß was, es gibt Bearbeitungszentren, Abbundeinrichtungen, brauchen bloß einen Computer zusammenstöpseln und so weiter, dann geht es viel einfacher. Das hat Gott natürlich gewusst, vor 2000 Jahren schon, dass man heute einen Dachstuhl, was weiß ich, einen Tag computermäßig zusammen macht. Hat er damals aber nicht gewusst und wahrscheinlich auch nicht gesagt, sondern man hat es halt so gemacht, wie damals der Wissensstand war. Und Jesus war als wahrer Mensch, auch jemand, der Hunger gehabt hat, der Durst gehabt hat, der verzweifelt war, der Angst gehabt hat und der verzagt ist. Und deshalb hat er als wahrer Mensch auch nicht alles gewusst, sondern nur Gott. Und wir lesen, Paulus schreibt im Philipperbrief, ich lese es mal in der Übersetzung nach der Hoffnung für alle, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, Jesus, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Er hat seine Gottheit dahingegeben und ist Mensch geworden. Und deshalb hat er am Kreuz auch Schmerzen gespürt. Ich selber habe auch schon mal eine Operation gehabt und wer zum Beispiel eine neue Hüfte schon mal gekriegt hat, der möchte gar nicht wissen, wie das funktioniert, wenn man da mit Mäusel und Hammer arbeitet, welche Schmerzen das sind. Aber bei uns werden die Schmerzen ausgeschaltet. Bei Jesus wurden die Schmerzen nicht ausgeschaltet. Ja? Sonst wäre es auch kein Kreuzestod gewesen, der eine Sühne gebracht hätte. Ja? Das wäre dann wie bei meiner Knieoperation gewesen. Du wirst operiert, merkst nichts, nichts Besonderes. Aber Jesus hat seine Hoheit und seine Göttlichkeit abgelegt und ist wie ein Mensch geworden, und hat sich, wie der Luther übersetzt, sich selber entäußert, sich selber hergegeben. Ja, jetzt möchte ich aber nicht nur abwehren, sondern ich möchte ein paar Sachen sagen, woraus ergibt sich das, dass Jesus auch Gott ist. Einige Bibelstellen, die ich da ganz wichtig finde. In Ostern nennt Thomas, nachdem er Jesus begegnet ist, auch Gott. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus widerspricht dem nicht, sondern lässt es stehen, weist es nicht von sich. Und im Alten Testament wird Jesus auch als starker Gott angekündigt. Ihr kennt alle die Weihnachtslesung aus Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held. Kann man auch übersetzen mit starker Gott. Das Alte Testament kennt auch Gott. Jesus als Gott, den Messias als Gott. Und dann die wunderbarste Stelle und die eindeutigste für mich und die wirklich ganz tolle Stelle aus dem Johannesevangelium ist Johannes 1, Vers 1 fortfolgende. Ich lese euch mal ein paar Verse vor und wir zählen einfach mal mit, wo überall das Wort Wort steht. Im Anfang war das Wort. Das war also schon da, das Wort, als noch gar nichts da war, keine Zeit und kein Raum und keine Materie, war das Wort schon da und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, war es jetzt bei Gott oder war es das? War es Gott selber? Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe, also durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann ein paar Verse weiter, in Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also der, der von Ewigkeit war, das Wort war, der ist zu uns gekommen, ward Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Die Bibel spricht also sehr wohl davon, dass Gott, dass Jesus auch Gott ist. Gleiches gilt für die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Ist auch eine Person. Da muss man ja noch etwas mehr überwinden. Bei Jesus weiß man ja, dass es eine Person war, aber beim Heiligen Geist ist es so, dass die Zeugen Jehovas sagen, das ist nur eine Kraft, wie Strom oder wie die Gravitation. Ja, die Gravitation verursacht auch, dass der Kugelschreiber runterfällt oder ein Apfel vom Baum fällt. Das ist ganz anders. Das ist eine Person. Der Paraklet, ein Tröster oder ein Rechtsanwalt. Im Rechtssinne bin ich auch ein Paraklet. Ein Fürsprecher. Der Heilige Geist kann betrübt sein. Strom ist nie betrübt. Der gibt da höchstens mal einen Schlag. Aber er ist nicht betrübt. Der Heilige Geist leitet in alle Wahrheit. Kann belogen werden, kann was erforschen und seufzen und kann mit Seufzen und tritt mit Seufzen bei Gott für uns ein. Und das Alte Testament und das Neue, ich lasse die Bibelstellen jetzt weg, bezeichnet den Heiligen Geist auch an verschiedenen Stellen als Gott. Ja, nehmt nur so bei der Schöpfungsgeschichte, fällt mir gerade spontan ein, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er ist Gott. Ich bin beim zweitletzten Punkt schon meiner Predigt. Ganz wichtiger Punkt, Gott ist und lebt Beziehung. Der ist selber Beziehung und lebt Beziehung. Das sieht man schon allein aus dem Gottesnamen. Das war für mich jetzt auch eine neue Erkenntnis im Rahmen der Vorbereitung. Im Alten Testament, an vielen Stellen, wo Gott steht, steht eigentlich Elohim. Elohim heißt aber nicht Gott. Gott heißt in Singularform, in Einzahl nur El. Aber Elohim heißt Götter. Wenn also von Gott gesprochen wird, dann steht da im Hebräischen Götter. Aber das dazugehörige Verb ist dann wieder im Einzahl, im Singular. Wenn also statt und Gott sprach, dann heißt es eigentlich und Götter sprach. Oder und Gott schuf und Götter schuf. Schon im Namen Gottes ist eine Mehrzahl. Und auch aus der Schöpfungsgeschichte, bei der Schaffung der Welt, da sagt Gott und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Eigentlich, wenn er allein gewesen wäre, hätte er das für sich denken können, jetzt mache ich einen Menschen. Aber er sagt, lasst uns Menschen machen. Und da ist nicht jemand gemeint wie ein Engel, der selber geschaffen ist, weil jemand, der selber geschaffen ist, kann kein Leben schaffen, sondern auch ein Hinweis auf die Trinität. Und dann gibt es in der Bibel noch einige ganz wichtige Stellen, die wir immer oder ganz oft in Gottesdiensten nennen oder bei Taufen. Man nennt es auch trinitarische Formeln, also Formeln, die man immer gleich sagt, weil sie auf den dreieinigen Gott hinweisen. Und da möchte ich jetzt darum bitten, dass man den Predigttext oder einen Teil vom Predigttext heute einblendet. Das sagt der Apostel Paulus am Ende des 2. Korintherbriefs: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Interessant finde ich hier, dass hier Jesus vor Gott genannt wird. Und dann die Gnade unseres Herrn Jesus. Also nicht irgendwie nur die Gnade von Gott, sondern von Herrn Jesus. Und die Liebe unseres Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja, mit Strom kann man keine Gemeinschaft haben, sondern nur mit einer Person. Also so ist es bei uns daheim auf jeden Fall. Also das ist der Bibeltext für heute, der auch diese Trinität ausdrückt und ein Anwendungsfall ist, dass Gott, wenn er sich uns zuwendet, in Dreiheit zuwendet, ein Gott, und das in Beziehung, Gemeinschaft, Gnade und in Liebe. Und dann gibt es nochmal so eine Art Formel sozusagen, da geht es um die Taufe, Matthäus 28, Vers 19, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn Gott handelt oder wenn gehandelt wird im Namen Gottes, dann gehören immer alle drei dazu. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ja, man könnte noch sehr viele Stellen anführen, aber eigentlich kommt jetzt schon der Schlusspunkt. Ich behaupte, ich habe es so direkt nicht gefunden, aber ich glaube, dass die Trinität, habe ich am Anfang schon gesagt, die Trinität, die Dreieinigkeit und der Opfertod Jesu untrennbar zusammengehören. Dass das anders sich gar nicht vorstellbar ist, weil nur Jesus als Gott das allein mögliche Opfer zur Vergebung von Sünden ist. Die Sünde, die Trennung des Menschen von Gott, ist nach dem Zeugnis der Bibel nicht irgendwie eine Nebensächlichkeit oder harmlos, ja, sondern ein großes Problem, was letztendlich zu unserem Tod führt, zum ewigen Tod. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann merken wir, dass es viele Versuche gegeben hat, diesen Tod zu beseitigen. Und man hat im Alten Testament geopfert, Tiere geopfert, aber das reicht nicht, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Weil ein Tier ist auch etwas Geschaffenes. Und es reicht nicht, auch ein Opfer, das ein Mensch bringt. Sei es, indem man Geld oder Besitz hergibt, indem man sich sehr stark anstrengt, Gutes tut. Lest mal im Römerbrief. Nur der Glaube gilt. Nicht das, was wir machen können. Wir sind selber Geschöpf. Wir sind selber dem Tod überwunden und unterworfen. Und wer dem Tod unterworfen ist und da nicht rauskommt, der kann den Tod selber nicht überwinden. Der Sünde Sold ist der Tod. Offenbar reicht Gott als Versöhnung nur der Tod seines Sohnes Jesus aus, um wieder Gemeinschaft mit Menschen haben zu können. Sein Sohn, der selber auch eine Person der Dreieinigkeit ist, ist erforderlich. Ich bin fast am Ende, möchte euch aber noch 2, 3 Bibelstellen vorlesen, die auch was mit Ostern und mit Karfreitag zu tun haben und wo das nochmal deutlich ist, dass allein Gott, allein Jesus ein Opfer sein kann für unsere Sünden. Für wahr, heißt es in Jesaja 53, Vers 4 fortfolgende, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja? Nur Jesus, nur an dem Gott selber, kann das Leben wiederbringen und den Tod beseitigen. Und ein paar hundert Jahre später sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nicht irgendein Tier, nicht irgendein Mensch kann die Sünde wegbringen, sondern nur Jesus, der Teil auch der Gottheit ist. Im Hebräerbrief sagt der Schreiber, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Die eigentliche und endgültige Versöhnung Gottes geschieht, also ohne Mitwirkung von uns selber, allein durch Gott selber, Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also Gott ist in Christus, hat die Beziehung und Christus ist in Gott. Es gibt auch verschiedene Stellen, wo Gott den Sohn verherrlicht und der Sohn verherrlicht Gott und der Heilige Geist verherrlicht Gott und Jesus verherrlicht auch den Heiligen Geist. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Nur die Liebe selbst, nur Gott kann die Trennung zu Gott überwinden. Nur die Liebe selber, nur Gott selber kann die Trennung überwinden. Und nur das Leben selber, und das eigentliche Leben ist nur in Gott. Nur das Leben selber, Gott kann den Tod überwinden. Wir sind alle eingeladen, trotz dieser trüben Zeiten heute mit Corona und trotz des trüben Wetters, uns zu freuen, dass Gott uns eingeladen hat und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, in ihm und seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Das müssen wir einfach nur annehmen und uns dran freuen. Amen.
Vielen Dank, Dieter, dir. Ich finde, es war echt gut erklärt. Ich habe manches wieder so nahe auch kapiert. Ich nehme jetzt das Bild mit von den drei Fenstern der einen Lampe, weil das ist leicht, das kann man morgen. Und ich finde, es drückt schon was aus, auch wenn es jetzt vielleicht wissenschaftlich, was weiß ich, nicht so hundertprozentig ist. Aber das finde ich echt, ja, möchte ich mir mitnehmen, dass das durch die drei Fenster strahlt, die Dreieinigkeit. Es ist auch schön, dass jetzt gerade das Lied mit dem Licht noch gekommen ist. Das hat jetzt echt gut gepasst. Die Abkündigung erhaltet sich ja gerade dezent in Grenze. Jugendkreis, Dienstag wird wieder sein. Die Hauskreise, Dienstag, Mittwoch teilweise. Manche haben auch Pfingstferien, aber da wissen die Betroffenen Bescheid. Dann ist am Donnerstag immer der Christustag in Fronleichnam. Den gibt es dieses Jahr auch. Aber menschlich, aber einfach digital, nicht von Person oder ja, digital. Und es liegt dahinter Flyer. Der wird zweimal im Prinzip stattfinden, morgens um 9.30 Uhr für die Frühaufsteher und das gleiche Programm kommt dann um 19 Uhr normal. Also hinten auf dem Sideboard und raus auf dem Bistrotisch liegen die Flyer. Nächsten Sonntag haben wir hier wieder Gottesdienst um 14 Uhr. Nach wie vor möchten wir euch bitten, dass ihr euch anmeldet, dass wir die Stühle stellen können. Und dann, auch wie die letzten Sonntage, möchten wir euch bitten, nachher die Abstandsregeln zu beachten. Heute ist es ein bisschen schwierig, wir können uns draußen unterhalten, da ist das Wetter nicht gut genug. Guckt einfach, dass ihr so gut es irgendwie möglich ist, die Abstandsregeln einhaltet. Von meiner Seite verabschiede ich mich dann, bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben, bei allen, die da waren. Schön, dass es euch gibt und dass man euch wieder alle gesehen hat. Dann bräuchte ich nachher noch geschwind 4 kräftige junge Männer. Eine Rose braucht Hilfe. Man müsste diesen Blumenstock kurz überarbeiten. Also ich habe schon ein paar kräftige junge Männer gesehen. Dann euch nachher einfach geschwind bei der Anne Rose melden, das wäre prima. Dann darf jetzt der Marco noch schön was sagen und dann bitte ich dich, Dieter, noch uns der Säge zuzusprechen und dann singen wir noch ein Lied.
Jawohl, ich darf nur ganz kurz Werbung machen. Und zwar, heute in der Woche werde ich auf dem Fahrrad sitzen, wie die letzten Tage und Woche auch verstärkt. Ich mache da bei so einem Fundraising mit, also sprich, ich fahre und Leute dürfen dafür spenden, für das, was ich mache. Da habe ich an euch gedacht, dass ihr da spendet, weil das relativ viel ist, was ich da fahre, und da brauche ich ein bisschen Motivation. Also von daher, habt ihr schon gehört, ich schicke euch auch noch eine Möglichkeit, wo da spenden darf, das ist dann für Bangladesch. Da würde ich mich freuen, wenn einfach viele von euch Geld geben, dass ich da Motivation habe, um durchzuhalten. Das wollte ich einfach sagen. Also ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir, der fährt in 3 Tage von Flensburg nach Konstanz. Also es sind über 1000 Kilometer, was der fährt mit dem Fahrrad. Und ich fahre am letzten Tag mit. Also da fahre ich einfach Fahrrad. Ich fahre von Mannheim nach Konstanz. Das sind 270 Kilometer an einem Tag, was man da fahren muss. Und genau, da habe ich gedacht, da mache ich mit, weil viele Leute da vielleicht dafür spenden können. Genau, da würde ich mich freuen. Also arg viel mehr gibt es da eigentlich dann auch gar nicht mehr zum Sagen. Aber da kriege ich auch noch mehrere Infos dann in dieser E-Mail oder in dem, was da noch kommt. Vielen Dank.
Tja, und von Segen, wer es machen kann, möge aufstehen. Ich denke, dass der heutige Predigttext eine Einladung ist, uns das gegenseitig zuzusprechen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schönen Tag wünsche ich euch, Gesegneten.